Ja, wir hatten ja ein Thema der ersten Stunde. Da fiel ja ein Wort wiederholt, Thema Zeitenwende. Und ich würde diesen Gedanken einfach mal aufgreifen und an Beispielen festmachen und vor allen Dingen an einem Beispiel. Und zwar an dem ersten Beispiel der Menschheitsgeschichte, wo es wirklich zu einem krassen oder zu einer krassen Zeitenwende kam. Und die Bibel, die spricht ja von sehr vielen Situationen, wo es spürbar anders wurde. Ich weiß gar nicht, ich sage das mal, ich glaube, bei euch darf ich das sagen. Ich bekam eine Empfehlung vor 2 Tagen. Auf Amazon Prime würde eine neue Fernsehserie laufen, Haus David, so heißt die. Eine Neuverfilmung der Biografie Davids. Und ich habe gestern mit meiner Familie den ersten Teil gesehen. Und ich war schon beeindruckt, auch von der Bibelnähe, die da zu beobachten war. Es war nicht alles stimmig. Aber vielfach wurde auch dort die Bibel zitiert. Und allein der David ist ja so ein Klassiker dafür, wie die Zeitenwende im persönlichen Leben sich zeigt. Der Hirtenjunge wird plötzlich König über ganz Israel. Aber diese Folge habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht heute Abend. Ich guck mal. Also soll wohl empfehlenswert sein. Ein weiteres Beispiel dafür für Zeitenwende brauchen wir noch Noah zu nennen. Ja, vor der Sintflut, nach der Sintflut. Was hat sich da alles verändert? Aber wenn wir bei dem Beispiel der Zeitenwende einmal bleiben wollen und nehmen das erste Beispiel der Menschheitsgeschichte, dann müssen wir also nach ganz vorne gehen. Da kommen wir an Adam und Eva ja gar nicht vorbei, die von Gott erschaffen wurden. Die wurden in einen Garten hineingesetzt. Die Situation zwischen Mensch und Gott war komplett in Ordnung. Unbeschwert, nicht von Sünde gekennzeichnet, auch nicht von den Folgen der Sünde, sondern eine völlige Harmonie zwischen Gott und den Menschen, völlige Harmonie auch in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt. Da gab es doch keine Dornen, keine Disteln, alles wunderbar. Darüber ärgern wir uns ja häufig, ne? Wenn wir im Garten jetzt wieder anfangen zu arbeiten und mit Disteln und Dornen und Unkraut zu tun haben, das hatte was mit Adam und Eva zu tun. Ja, und dann kam es zum Sündenfall. Und die Folge dessen, die beiden mussten als Ehepaar den Garten verlassen und er wurde dann bewacht. Und für die beiden änderte sich jetzt völlig, wirklich alles. Sie kamen in eine neue Situation hinein, innerlich, äußerlich, und mussten damit auch erstmal klarkommen. Und vielleicht lesen wir mal einige Verse aus dieser Geschichte. 1. Mose, Kapitel 4. Ich weiß nicht, ob man den Text an die Wand schlägt oder ob ihr das mitlesen wollt in eurer Bibel, keine Ahnung. Wir lesen jetzt einfach nur mal die ersten 8 Verse. Und der Mensch erkannte, also Adam erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Und sie gebar ferner seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Herrn eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain ergrimmte sehr und sein Angesicht senkte sich. Und er sprach zu Kain: Warum bist du ergrimmt? Und warum hat sich dein Angesicht gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du recht tust? Und wenn du nicht recht tust, so lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird sein Verlangen sein, du aber wirst über ihn herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, der erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Zeitenwende, das war unser Stichwort heute Morgen. Ich bin froh, dass ich nicht schwanger werden kann und auch keine Kinder gebären muss, in dem Sinne mit Schmerzen verbunden, mit all diesen Schwierigkeiten, die sich damit auftun. Und das war letztlich auch eine Folge der Sünde. Gott sagte, nach dem Sündenfall mit Schmerzen gebären. Und ich glaube, für die Eva war das natürlich eine krasse Situation. Ich erlebe das zurzeit bei uns im Haus. Wir haben vor 1,5 Jahren iranische Flüchtlinge aufgenommen. Die haben auch eine Zeitenwende erlebt. Sie kamen im Iran zum Glauben an den Herrn und plötzlich, kurze Zeit später, möglicherweise sind sie verraten worden, kam in eine Polizeikontrolle und da lag seine Bibel und er wurde verprügelt, misshandelt und für die beiden gab es nur noch einen Weg, sie mussten aus dem Iran fliehen. Sie kamen nach Deutschland, auch wieder eine Zeitenwende, die Konsequenzen des Christseins und waren dann von Flüchtlingenheim in Köln nach Marl und irgendwann landeten sie in Schwarköfel. Und wir bekamen als junge Gemeinde plötzlich eine Mail und da hieß es, junge Christen leben im Flüchtlingsheim, könnt ihr euch um die beiden kümmern? Und meine Frau und ich sind direkt dahin gefahren, wir haben die gesehen und für uns gab es keine zweite Entscheidung. Wir haben gesagt, wir müssen die rausholen. Ihr sind ja Geschwister, ihr sind Mitgeschwister. Und seit 1,5 Jahren wohnen die jetzt bei uns im Haus und diese junge Dame, die ist hier zum ersten Mal schwanger. Und ich erlebe das jetzt mit. Das heißt, man orientiert sich. Sie war gestern auf dem Flohmarkt und hat sich zum ersten Mal so Kindersachen besorgt. Ein Kinderwagen wurde gestern geputzt. Und die bereiten sich auf die Geburt vor. Man orientiert sich natürlich an den Dingen, die einfach da sind, an Erfahrungswerten. Aber die hatte Eva ja gar nicht. Es gab also keine andere Frauen, wo man sich erkundigen konnte. Hör mal, wie ist das bei dir gelaufen? Worauf muss ich achten? Was ist vielleicht hilfreich gegen die Schmerzen und was muss ich bei der Geburt beachten? Das war völlig neu. Das gab es gar nicht. Das war wirklich auch Zeitenwende für die Eva. Vielleicht hat man das in der Tierwelt beobachtet. Da konnte man das vielleicht im Nachwuchs sehen. Das ist nur eine Vermutung, eine These, die ich jetzt nicht belegen kann. Aber möglicherweise haben sie das da beobachtet. Und dann wird Eva schwanger. Und da gibt es diesen Einsatz, der mich so gefangen genommen hat. Da heißt es, ich habe im ersten Vers einen Mann erworben mit dem Herrn. Das heißt, diesen Bereich der Schwangerschaft und dann auch der Geburt ist sie komplett mit Gott gegangen. Es gibt Brüder, die sagen, das hat vielleicht was mit einer Aussage von 3, Vers 15 zu tun. Da heißt es ja, dein Samen, der wird ja den Kopf des anderen Satans zermalmen. Und die meinen, vielleicht hat Eva daran gedacht, jetzt bekommt sie einen Sohn, vielleicht ist dieser Sohn derjenige, der den Kampf gegen Satan aufnimmt und ihn besiegt. Aber das ist eine reine Vermutung. Was aber für mich sehr schön ist zu sehen, dass der gesamte Bereich der Schwangerschaft mit Gott gegangen wurde. Es war also nicht so, dass man sagen konnte, ja, ich bin vielleicht schwanger geworden, wir haben nicht aufgepasst, es ist vielleicht passiert. Nein, sie ist wirklich mit Gott gegangen. Sie hat sich ganz bewusst dafür entschieden, auch Gott mit einzubeziehen. Und entsprechend hat sie auch keinen benannt. Deutsch übersetzt mit Gewinn. Aber wir sehen ja später, so ein großer Gewinn war das nicht, denn der Erstgeborene würde seinen Bruder ermorden. Was ich nur für mich mitgenommen habe, so als ersten Punkt, dass man Gott auch in diesen praktischen Dingen immer mit einbeziehen sollte. Ich komme so aus einfachen Verhältnissen, aus sehr praktischen Verhältnissen. Mein Vater war Schreinermeister und mein Großvater war Landwirt. Und die waren immer sehr einfach und sehr geradlinig. Und ich habe immer viele Geschichten gehört. Ich will euch nur eine Sache mal erzählen, die mich früher als junger Ehemann beschäftigt hatte, dass von meinem Opa gesagt wurde, bei jeder Schwangerschaft seiner Frau hat er gebetet. Der hat gesagt, Herr, wenn dieses Kind in seinem Leben nicht zum Glauben kommen sollte an den Herrn, dann nimm dieses Kind weg. Denn ich will kein Kind zeugen, das vielleicht eine gesamte Ewigkeit in der Hölle verbringen muss. Das ist schon krass, ne? Glaubt ihr auch, ne? Es sind, glaube ich, viele Väter unter uns und viele Mütter. Aber das hat mein Großvater gebetet. So. Mein Vater war Jahrgang 34, das heißt, ist schon lange her. Und mein Großvater bekam 11 Kinder, die bis ins Erwachsenenalter gingen und dann bekam er 2, die verstarben früh. Und dann noch einige Fehlgeburten. Also fast wie Bach. Bach hat ja 20 Kinder, mit 2 Frauen jedoch. Also meine Großeltern waren sehr fruchtbar. Aber beeindruckend fand ich wirklich den Gedanken, auch in praktischen Fragen Gott mit einzubeziehen. Ihn mitzunehmen, sogar in dieser Frage der Schwangerschaft. Und zu sagen, ja, und das tat Eva auch. Ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Damit meinte sie den Erstgeborenen, den Kain. Mit dem Herrn bekommen. Und so wollen wir auch unsere Kinder sehen. Zeitenwende, darüber haben wir gesprochen, dass wir in einer Zeit leben, wo sich innerhalb von 3 Jahren sich vieles verändert hat. Ich will nur mal so 3 Stichpunkte nennen. Wir erleben einmal diese Genderfrage. Mit 14 Jahren kann man beantragen, mit 14 Jahren, gibt es hier 14-Jährige, ich weiß es gar nicht, das ist so ein Mädchen da drüben, bist du 14? Ehrlich? Das ist aber ein Treffer heute. Ich grüße dich, du 14-Jährige. Du darfst jetzt den Antrag stellen. Du darfst sagen, ab morgen bin ich ein Mann. Männlich. Das darf man machen. Das hat die letzte Bundesregierung seit November dann ermöglicht. Und das hat ganz komische Auswirkungen. Man spricht von Terianern. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, Terianer. Das ging jetzt mehrmals durch die Presse. Das sind also Personen, die sagen, ich bin im falschen Körper geboren. Das kennen wir ja mittlerweile. Aber diese Terianer sagen, ich bin eigentlich ein Tier. Ich bin als Tier eigentlich unterwegs. Und das Problematische ist, dass die Schulen darauf eingehen. Ich habe so einen Artikel gelesen aus Süddeutschland. Da sagte ein Schüler, ich bin ein Wolf. Ich möchte gern als Wolf behandelt werden. Und die Schule ermöglicht das. Und die sagt sogar zu dem Jungen, du darfst die Lehrertoilette benutzen, denn Wölfe sind ja saubere Tiere. Wir können dir nicht zumuten, dass du die Schülertoilette benutzt. Das sind Beispiele, mit denen wir zu tun haben. Und es ist ein großes Programm, auch aus Berlin, dass unsere Kinder so geprägt werden, schon bereits im Kindergarten. Und es ist wichtig, dass wir das im Blick haben, dass wir unsere Kinder da begleiten. Dass wir auf sie aufpassen. Denn es ist Zielsetzung der Regierung, sie zu prägen. In Bonn gibt es einen Gendertag. Das heißt, da gibt es Grundschulen, die müssen einmal pro Monat dafür sorgen, dass die Kinder mit anderen Klamotten in die Schule kommen. Das bedeutet, die Mädchen kommen mit Jungklamotten und die Jungs müssen mit Mädchenklamotten, mit Röcken und Kleidern in die Schule kommen. Sie sollen geprägt werden. Ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Und wir brauchen, glaube ich, als Eltern immer wieder neu das Bewusstsein, Gott selbst hat uns Kinder anvertraut. Wir wollen sie in seinem Namen begleiten. Da gibt es im ersten Buch Mose so 2 Verse, die mich immer gefangen nehmen und die mich auch immer wieder erinnern an die Verantwortung der Eltern. Vielleicht lesen wir das mal, Kapitel 33, finden wir diese erste Stelle. 33, Vers 5, wer eine Bibel dabei hat. Ich lese das einmal vor. Da kommt es auch zu einer Begegnung unter Brüdern. Und da sagt der eine zu seinem Bruder und weist auf diese Kinder hin, wer sind diese? Und dann kommt aus meiner Sicht eine wunderbare Antwort, die sagt, diese hier, das sind die Kinder, die Gott deinem Knecht aus Gnade gegeben hat. Und eine ganz ähnliche Aussage finden wir dann später bei Josef, Kapitel 48. Vers 9, und Josef sprach zu seinem Vater, das sind meine Söhne, die Gott mir gegeben hat. Also nicht nur Gott mit einbeziehen, wenn es um die Schwangerschaft geht oder andere Bereiche im Alltag, sondern insbesondere auch bei den Kindern. Und ich möchte mir bewusst machen, dass mir die Kinder, die ich zu Hause noch habe und auch die anderen, die wurden mir aus Gnade anvertraut. Gott hat mir diese Kinder anvertraut. Und ich will sie im Jesu Namen erziehen, begleiten. Ich will ein guter Ratgeber sein. Ich will sie in dieser Welt nicht alleine lassen, sondern ich will, so wie Gott das dem Adam, der Eva gesagt hat, ihr sollt den Garten bebauen und bepflanzen und bewahren. Ich möchte auch meine Kinder bewahren und dafür sorgen, dass sie sich aber gut entwickeln. Schutz und Wachstum, Aufbau und Bewahrung. So wie bei dem Bau, da bei Nehemia, können wir das ja lesen, bei der Stadt Jerusalem, da gab es Leute, die standen mit dem Schwert und haben die Mauer beschützt und andere sorgten dafür, dass der Bau fortgesetzt werden konnte. Und so sehe ich als Vater, auch meine Verantwortung vor Gott. Gott hat mir Kinder anvertraut. Und die sind vielleicht 20 Jahre bei mir, vielleicht 22. Unsere erste Tochter hat bereits schon mit 20 geheiratet, die zweite auch. Die waren also recht flügge, schnell unterwegs. Problematisch bei der ersten Tochter war nur, es war ein ehemaliger Schüler von mir. Der hat gewagt, um die Hand meiner Tochter anzuhalten. Und das war der Schüler, dessen Brief ich noch fand, der musste sich bei mir entschuldigen, weil er mir die Zunge rausstreckte. Im Unterricht. Diesen Brief habe ich dann mit zur Hochzeitsfeier genommen. Habe gesagt, hier, den lese ich mal vor. Und mit dieser Heirat darf ich die Verantwortung abgeben. Da bin ich nicht mehr verantwortlich. Die sind ja selbstständig, die beiden. Aber für die Kinder, die Gott mir aus Gnaden anvertraut habe, dafür bin ich verantwortlich. Und ich möchte sie im Sinne Gottes begleiten, in dieser Welt, die immer herausfordernder wird. Es gibt, ich will nur ein letztes Beispiel nennen, ich will jetzt ja keine Angst machen. Berlin hat ja auch ein Familienministerium. Familienministerium unterstützt auch Organisationen. Und die verfassen Ratgeber für Kitas in Deutschland, die werden verschickt überall hin. Und da heißt es in einem Bereich, da geht es um Gender, wenn ihr, liebe Kita-Mitarbeiter, feststellen solltet, dass ihr Familien in eurer Einrichtung habt, die sich weigern, diesen Gender-Gedanken zu leben, und jetzt kommt es, dann muss die Frage gestellt werden, ob nicht hier Jugend- und Kindeswohlgefährdung vorliegt, ob man die Familien nicht beim Jugendamt anzeigt. Und das wird unterstützt vom Familienministerium. Also es wird schon herausfordernder. Ich weiß nicht, inwieweit das hier in Gummersbach ein großes Thema ist, aber in Großstädten ist das natürlich ein großes Thema, dass man versucht, diesen Gedanken wirklich in die Kinder hineinzulegen. Und da geraten wir als Eltern, die vielleicht sagen, nein, wir wollen das natürlich nicht, weil wir auch biblisch leben wollen. Wir wollen unsere Kinder auch in der Verantwortung vor Gott erziehen, begleiten. Wir gehen diesen Weg nicht mit, aber da kommen wir ganz schnell vielleicht auf irgendwelche Blätter und dann müssen wir uns vielleicht auch auf Besuche einstellen. Das ist vielleicht noch Zukunftsmusik, aber in Einzelbeispielen ist das schon so passiert. Also unsere Tochter, die wurde schon zu Gesprächen eingeladen, Kitas. Und da hieß es auch, es gab schon eine Bemerkung, einen Akteneintrag. Wir sind gespannt, ob sich da jetzt was ändert, ob es eine Neuzeitenwende geben wird. Keine Ahnung, wir werden das sehen. Wir sehen ja, dass was vor der Wahl versprochen wurde, wurde jetzt schon einkassiert. Also wie verlässlich ist das, was angekündigt wird, das weiß man natürlich nicht. Aber wir haben eine Verlässlichkeit und das ist unser großer Gott. Und dann kam noch ein zweiter Bruder, der Abel. Er wurde geboren und wir wissen, das waren ja nicht nur die einzigen Kinder. Kapitel 5, Vers 4. Da lesen wir, und die Tage Adams, nachdem er Sitt gezeugt hatte, das war der Ersatz, waren 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Also der ist schon sehr alt geworden. Natürlich, weil auch die Situation so möglich war. Keine Degeneration in dem Sinne, dass die Gene irgendwie beschmutzt und, ich hätte jetzt ein böses Wort gesagt, es war noch in Ordnung, es war noch gesund. Und dann konnte man lange leben. Die Situation noch äußerlich waren in Ordnung, bis zum Sündenfall, bis zur Sintflut, eine besondere, auch äußere Situation. Und dann wurde Abel geboren. Und die Wortbedeutung von Abel, die fand ich so erschreckend, die steht in der Anmerkung drunter. Da heißt es Hauch, Nichtigkeit. Also da müssen wir, glaube ich, bei der Wort- oder Namensvergabe auch aufpassen, ne, wie wir unsere Kinder benennen. Hier war das aber sehr deutlich, weil das ist ja eine Übersetzung. Und ein Kind dauerhaft zu rufen, Nichtigkeit, komm mal her, wir wollen jetzt zum Mittagessen. Nichtigkeit, du musst jetzt ins Bett. Das hat schon eine gewisse Brisanz, finde ich jedenfalls. Das sind andere Namen wie Samuel, Gott hört oder Gott erhört. Viel schöner, wenn man das so seinem Kind zurufen darf als Name. Wir müssen immer bedenken, in der damaligen Sprache war das die deutsche Übersetzung, so wurden die Kinder gerufen. Und nun kamen die beiden und da werden uns die Berufe vorgestellt und der eine wird nun Schafhirte und der andere Ackerbauer. Und ich glaube, man ist ja sehr schnell dabei, alles was mit Ackerbau ist, schlecht zu reden, zu verdammen und zu sagen, ja gut, Der Kain hatte den Fehler gemacht, von der Frucht des Erdenbodens was zu nehmen. Er war schließlich Ackerbauer, aber so sehe ich das ganz und gar nicht. Ich bewerte das anders. Wir müssen gucken, ich muss auf die Uhr gucken, dass wir noch Zeit haben. Warum? Als Adam und Eva in den Garten Eden gesetzt wurde, was sollten sie machen? Sie sollten den Garten bebauen. Das war also der Gedanke Gottes, sich um die Schöpfung zu kümmern. Und als das Volk Israel später in der Wüste und einem neuen Land waren, da gab es ganz konkrete Anweisungen Gottes, wo Gott zum Volk Israel gesagt hat, ich will was von den Erstlingen des Erdbodens haben, das gehört mir. 5. Mose 26, ein ganzer Abschnitt. Und wenn ihr in dem Land Kanaan seid, ich will von eurer Frucht, von eurer Ernte was bekommen. Von den Erstlingen, von den guten Sachen, gehört mir. Also ist das nicht schlecht und schlecht zu bewerten, dass der eine Ackerbauer wurde, der andere Schafhirte. Und wir sehen, dass der Beruf auch im Sinne Gottes keine Rolle spielen darf. Ich glaube, auch das ist wieder ein Punkt für uns als Eltern. Meine Erste, das stimmt, sie hat studiert, das ist die Maria gewesen. Und die Zweite, die hatte mit Schule nichts zu tun, das ist Helena. Die hat gesagt, wenn ich mit dem 10. Schuljahr aufhöre, verbrenne ich alle Schulbücher. Und sie ist Altenpflegerin geworden. Aber macht das vor Gott einen Unterschied? Ist sie Berufswahl in irgendeiner Weise? Macht ihr einen Unterschied? Überhaupt nicht. Und ich bin auch überzeugt, wenn wir einmal vor dem Herrn stehen, der fragt doch nicht, welchen Job ich auf der Erde hatte. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht letztlich nur um eine Frage. War ich treu in dem, was ich tat? Und ich möchte als Vater mir das vornehmen, auch bei der Erziehung, bei der Prägung meiner Kinder, dass sie sagen, es kommt nicht darauf an, was du bist oder was du machst, sondern die Beziehung zwischen dir und Gott, das ist doch das Entscheidende. Wie man, das hat McDonald's mal so gesagt, ich versuche den so ein bisschen zu zitieren, er hat gesagt, wie man Präsident der Vereinigten Staaten wird, das finden wir nicht in der Bibel. Aber die Voraussetzung, um Ältester einer Gemeinde zu sein, das ist klar beschrieben. Und wir wollen unsere Kinder verantwortlich erziehen, dass sie auch in der Gemeinde Verantwortung übernehmen können. Dass sie ihre Dienste erkennen und dass sie diese Dienste wahrnehmen. Das heißt, dieser Bereich muss vordergründig bedient werden. In der Gemeinde, mit den Gaben, die Gott gegeben hat. Dabei darf der Beruf gar nicht diese Rolle spielen, die man vielleicht häufig sieht. Das muss unbedingt ein Studium sein. Ihr seht, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Bauer, Schreinermeister. Das hat bei uns nie eine Rolle gespielt. Unsere Eltern, Großeltern haben uns geprägt. Nein, sorge dafür, dass du dem Herrn treu nachfolgst. Das ist das Entscheidende. Und das will ich meinen Kindern mitgeben. Das ist entscheidend mit Gott in der Familie. Und deswegen ist das hier erstmal unerheblich, dass der eine Ackerbauer wurde und der andere Schafhirte. Das spielt keine Rolle. Und dann sehen wir eben, dass der Verlauf, der uns ja allen bekannt ist, sich so ereignete. Es war zuerst der Ältere, der Erstgeborene, der wollte Gott ein Opfer bringen. Und das ist erstmal sehr positiv zu bewerten. Der Gedanke kam nicht von Abel. Kain sagte, ich will Gott ein Opfer bringen. Natürlich hat er grundsätzliche Dinge nicht verstanden, das stimmt. Die Frage, die ich mir so stelle, die können wir uns ja auch stellen, wenn Kain jetzt auch ein Blutopfer gebracht hätte, hätte Gott es angenommen? Ich glaube nicht. Warum nicht? Weil es mit der Herzenshaltung zu tun hatte. Wir lesen im Hebräerbrief 11, Vers 4, dass Abel aus Glauben das Opfer brachte. Das war der entscheidende Punkt. Aus Glauben brachte Abel dieses Opfer. Und er war in den Augen Gottes gerecht. Und Kain wird im 1. Johannesbrief als ein Böser beschrieben, dessen Werke auch böse sind. Das heißt, wie haben wir hier, kann man vielleicht sagen, einen religiösen Menschen, der sagt, ich will das irgendwie mit Gott hinbekommen. Und ich verlasse mich da auf meine Werke, auf mein Tun, auf mein Handeln, auf meine guten Werke möglicherweise. Und auf der anderen Seite erkennen wir einen Abel, der sagt, ich kann Gott aus mir selbst heraus nichts bringen. Es ist wertlos. Ich kann nur das bringen, was Gott in mir bewirkt hat. Und wir haben uns heute Morgen am Blut und Wein an dich an Brot und Wein erinnert, das ist die Grundlage. Weil der Herr für uns gestorben ist, können wir annehmbar sein, einem heiligen, gerechten Gott gegenüber, aber nicht durch Religiosität. Und das war spannend und ich kann euch sagen, zu meinen besten Freunden zählen Ingo und Jasmin. Ich habe sie vor 16 Jahren kennengelernt, er war damals Atheist. Und seine Frau ist Türkin und er hatte mit Gott nichts am Hut und sie wollte auch diesen türkischen Gedanken leben, dass man die Gebetszeiten einhält, dass man auch fastet und all diese Bereiche, weil man die Überzeugung ist, man muss schon religiös leben, um einen Gott zufriedenzustellen. Und der Ingo, das ist schon eine besondere Erscheinung, der ist von oben bis unten tätowiert. Und die sind mittlerweile gläubig, die haben sich bekehrt. Und das ist ein großes Wunder und das ist wirkliche Zeitenwende da. Aber nicht aus einer Religiosität heraus, sondern sie haben erkannt, dass sie den Herrn lieben dürfen, weil er sie zuerst geliebt hat. Und das war schon spannend in Sprockhövel, als wir wenige Wochen vor der ersten Gemeindestunde waren Ingo und ich unterwegs. Es war Sommer, er komplett tätowiert, ja, mit kurzen Hosen. Und ich war dann der Spießer, der nebenan stand. Und dann haben wir dann geklingelt, der Spießer und er. Das war schon besonders, dass wir gesagt haben, wir starten mit einer neuen Gemeinde. Mir hatte man das vielleicht direkt angesehen, aber Ingo gar nicht. Also ihr müsst mal sehen, der ist wirklich komplett tätowiert. Hat auch noch seine Ohrlöcher. Und er eine christliche Gemeinde. Das war schon besonders. Aber Gott segnet diese Arbeit in Sprockhövel. Also wir sind sehr erstaunt, welche Wunder dort passieren, die wir miterleben dürfen. Wie Gott Menschen nach Sprockhövel führt, ohne dass wir eine große Aktion führen und wie sie sich bekehren. Das ist ein Wunder Gottes allein. Aber das ist das. Also hier sehen wir in Kain diese Religiosität, um Gott zufriedenzustellen durch unser Handeln. Davon müssen wir uns wirklich lösen. Wir sind nicht angenehm vor Gott, weil wir gute Werke tun, sondern wir sind angenehm vor Gott, weil er uns in seinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus, sieht. Das ist das Entscheidende. Und natürlich wollen wir unserem Gott gefallen, aber nicht, um ihn zufriedenzustellen, sondern aus Liebe zu unserem Gott. Er hat uns zuerst geliebt. Wir wollen ihn lieben und deswegen wollen wir ihm wohlgefallen. Und das soll uns antreiben, jeden Tag neu. Ich weiß, ich muss jetzt eigentlich schon aufhören. Vielleicht darf ich noch einen kurzen Gedanken sagen. Ihr seht, das ist, macht viel Freude, sich mit diesen Texten zu beschäftigen. Ne? Was mich sehr nachdenklich werden ließ, ich habe ja auch zwei Brüder, wir sind also mit drei Jungs groß geworden, da könnte ich auch viel zu erzählen, wie der Schreinermeister seine Söhne so erzog. Aber in dieser Fragestellung, warum ergrimmte Kains Angesicht, als er bemerkte, das Opfer seines Bruders wurde angenommen und seins nicht. Das war purer Neid. Und wir sehen, wie zerstörerisch Neid sein kann. Und Neid entsteht immer durch einen Vergleich. Immer. Ich vergleiche mich mit meinem Mitmenschen. Ich vergleiche meine Lebenssituation mit der Lebenssituation meines Bruders, meiner Schwester. Und dann entsteht sehr schnell Neid. Und ich glaube, dass wir uns bemühen müssen, gerade diesen Vergleich erst gar nicht anzugehen. Ich könnte mich auch mit meinen beiden Brüdern vergleichen. Aber mit meinem Älteren. Mein Älterer ist nicht nur älter, sondern auch deutlich erfolgreicher als ich. Hat sehr viel Geld. Ich kann auch sagen, ja, ich bin Beamter, habe nicht so viel Geld. Und er ist sehr reich. Er ist geschäftsführender Direktor bei einer Weltfirma, verdient sehr viel Geld. Aber diesen Vergleich und diese Überlegung, seine Situation mit meiner Lebenssituation zu vergleichen, das ist schon verkehrt. Aber ich glaube auch, dass es innerhalb der Gemeinde passieren kann. Dass ich mich vergleiche mit einer Schwester. Wir haben hier jemanden vorne gehabt, spielte Geige. Ich liebe die Streichmusik. Ich habe mich so gefreut, als diese junge Schwester hier die Geige in die Hand nahm. Und vielleicht ist jemand hier, der kann noch nicht einmal singen. Ist ja furchtbar. Und dann kam sehr schnell Neid aufkommen und sagen, guck mal, warum spielt die Geige und ich kann noch nicht mal einen Ton treffen. Und dann können wir das vorziehen an vielen, vielen Beispielen. Aber das ist nicht gut und nicht gesund. Dann passiert nämlich genau das wie bei Kain, und Kain ergrimmte sehr. Das wollen wir nicht. Und ich lese zum Schluss noch einen Vers vor, da geht es um Neid. Und da sehen wir, wie zerstörerisch das sein kann. Nur als Erinnerung fällt mir ein gerade. Was stehen wir? Wir sehen das in Matthäus und Markus Evangelium, in der Leidensgeschichte des Herrn. Da heißt es, dass die Menschen den Herrn aus Neid überliefert haben. Da steht das auch. Gerade die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben gesehen, was für ein Volkszulauf der Herr hatte. Tausende Menschen kamen zu ihm, nur ihm zuzuhören. Und dann sagen sie auch noch, wir haben noch nie jemanden so predigen gehört wie ihn. Und da kam der Neid auf. Das heißt, das Motiv, den Herrn zu überliefern, das war purer Neid. Und da müssen wir aufpassen. Das kann in jedem Herzen passieren. Ich glaube, das steckt in uns allen drin, in deinem Herzen wie auch in meinem Herzen. Und Gott bewahre uns, dass wir diesem Neid Freiraum geben. Da lesen wir Vers 14. Wenn ihr aber bitteren Neid, also 3, Vers 14, Jakobus 3, Vers 14, die sich das aufschreiben wollen. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, dann wird das fortgeführt. In Vers 16 heißt es, denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Und das ist ein Werk des Fleisches. Und wir wollen wirklich den Herrn um Hilfe bitten, dass dieser Neid erst gar nicht aufkeimt. Wenn wir das zulassen, dann kommt eine falsche Frucht, eine böse Frucht, die zerstörerisch ist. Vielleicht kann durch Neid sogar eine ganze Gemeinde kaputt gemacht werden. Und wir sehen die Folge, da ist ein Bruder, der erschlägt seinen Bruder aus Neid. Purer Neid, mehr nicht. Er hat mich provoziert. Es war nur der Neid. Und das hat mich wieder neu gefangen genommen, darüber nachzudenken, wie zerstörerisch ein solches Motiv sein kann. Und es wäre auch im Leben, oder es war im Leben von Kain, natürlich auch eine Zeitenwende. Wir können jetzt nicht weiter uns damit auseinandersetzen, aber wir wissen ja, wie die Geschichte weiterging, eine komplette Zeitenwende, auch für Kain. Da heißt es ja auch hinterher, er lief vom Angesicht des Herrn weg. Er entfernte sich von Gott und musste die Strafe tragen aufgrund seiner Tat. Und so sehen wir Beispiele für die Zeitenwende auch in der Bibel. Wir könnten viele weitere Beispiele nennen, wo es zu Zeitenwenden kam. Aber die wichtigste Zeitenwende, die haben wir hoffentlich alle erlebt. Dass wir auch sagen konnten, es gab ein Einst und ein Jetzt, so sagt das Paulus in seinen Briefen. Einst waren wir Feinde Gottes, jetzt sind wir Kinder Gottes. Wir dürfen zu diesem großen Gott aber Vater sagen, das ist ein Wunder. So wie der Jesus im Garten Gethsemane seinen Vater ansprach mit aber Vater, so dürfen wir alle diesen großen himmlischen Vater auch so ansprechen. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne Gottes. Die größte Zeitenwende, die wir erleben dürfen in unserem Leben. Und dafür dürfen wir ihm allein die Ehre geben.